Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück auf dem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben eine neue Woche, eine neue Folge und vielleicht sogar eine kleine Playoff-Überraschung. Mit dabei ist wie immer Anne.
Hallo.
Und Daniel.
Ich möchte wissen, was die eine Playoff-Überraschung ist, weil bin ich mal gespannt drauf. Aber hi, ich grüße euch. Cool, dass ihr da seid.
Ja, die Playoff-Überraschung ist da tatsächlich diese, dass Seattle weiter ist. So, Ende der Folge. Schön, dass ihr zugehört habt.
Ja, das stand schon letzte Woche fest. Der hört einfach nicht unsere Folgen.
Ich weiß doch, dass das schon länger feststeht. Da brauche ich nicht eure Folgen hören. So. Hashtag abgehobene Schwein.
Nee. Die Playoffs sind jetzt, beziehungsweise die erste Entscheidungsrunde ist zu Ende. Alle Teams sind jetzt für das sogenannte Conference Semifinal gesetzt. Darüber werden wir ein bisschen draufschauen auf die Partien. Ein paar mussten ja noch in die dritte Runde sozusagen. Zudem gab es auch auf der Trainerbank der MLS etwas frischen Wind vielleicht und alter Wind wurde entlassen. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir mit den Playoffs rein. Ja, in die dritte Runde musste der LAFC gegen Vancouver. Habt ihr zu dem Spiel was gesehen?
Ja, also ich glaube, das Tor vom LAFC hat, glaube ich, jeder gesehen, weil es recht viral ging. Aaron Long, beziehungsweise das resultierte so ein bisschen aus einem, jetzt nicht wirklich Konter heraus, sondern der Torhüter von den Whitecaps kickte den Ball halt weit nach vorne bis zu Aaron Long, der ja seines Zeichens Verteidiger ist. Und der hat einfach einen Kopfball wieder nach vorne gemacht. Und dieser Kopfball war dann letztendlich die Vorlage zum Tor. Man muss dazu aber auch sagen, dass das an sich war das gut gemacht. Wer war denn der Torschütze? Ich überlege es gerade.
Bogusch.
Bogusch, genau. Der hat es auch wirklich gut gemacht. Also hat den Verteidiger da auch schön ausgespielt. Kann man absolut nicht meckern. Mir ist in der Partie trotzdem aufgefallen, dass der LAFC wahnsinnig fahrlässig mit seinen Chancen war. Sie hatten mehrere wirklich gute Chancen, aber vor dem Tor waren sie ziemlich schwach. Und das zeigt ja auch so ein bisschen das Ergebnis von 1-0. Auch die Whitecaps hatten zum Teil richtig gute Chancen. Brian Wright vorne ist mehrfach durchaus aufgefallen. Auch sie natürlich schwach, aber die Chancen vom LAFC waren dann zum Teil schon auch besser herausgespielt. Nur am Ende war es halt also wirklich ein bisschen fahrlässig. Wen man loben muss, sind auf jeden Fall die Fans, die richtig Bock hatten. Das Stadion sah gut voll aus, wie eigentlich fast immer, oder? Aber und also die Whitecaps haben das auch wirklich nicht schlecht gemacht. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass das Spiel höher ausgeht. Am Ende jetzt nur ein 1-0. Sagt also auch aus, der LAFC hat da jetzt einiges an Nacharbeit zu leisten und muss da in der nächsten Runde deutlich besser werden, weil der nächste Gegner ist Seattle. Da weiß man schon, die können Elfmeter schießen, also sollte man es gar nicht erst bis ins Elfmeterschießen kommen lassen. Und man muss davor ein paar Tore schießen.
Nee, wüssten sie nicht. Also ich verstehe zwar deinen Standpunkt, Anne, aber ich gehe da nicht mit. Also wegen mir kann LAFC genauso performen wie im zweiten Spiel. Und zwar verlieren.
Ich akzeptiere deine Meinung.
Danke.
Naja, sie müssen es ja nur so machen wie in dem Jahr, wo ich damals im Stadion war. Dann müsste es ja klappen.
Schön, können wir, immer wenn Vincent beim Spiel von den Sounders war, haben die Sounders gewonnen. Von daher, wir können auch eigentlich einen Vincent da einfliegen lassen. Also Seattle, wenn da irgendjemand zuhört von den Sounders, meldet euch bei uns. Wir besorgen Vincent alles, was nötig ist. Hauptsache, wir kommen weiter.
Ich werde dich abgeknallt. So, lolle. Aber man muss auch sagen, ich finde es irgendwie auch schade, dass die Whitecaps raus sind. Sie haben sich im zweiten und dritten Spiel tatsächlich ganz gut geschlagen. Und Ryan Gault ist ja gerade in den Playoffs auch Führender der Torschützenliste mit 5 Toren. Ist beachtlich aus 3 Playoff-Partien, beziehungsweise 2. In der dritten hat er ja nichts geschossen. Aber trotzdem, der LAC hatte halt das Quäntchen mehr Glück, die etwas bessere Taktik und ist somit jetzt eine Runde weiter.
Man muss übrigens dazu auch sagen, das war eine sehr, sehr faire Partie. Es gab in der gesamten Partie nur 2 gelbe Karten. Beide erst kurz vor Schluss. Und beide jetzt auch keine wirklich krassen Fouls, sondern das eine war ja ein Muss-Foul, um überhaupt eine Chance zu verhindern. Und das andere war, kam halt eine Sekunde zu spät. Vielleicht auch so ein bisschen taktisches Foul in die Richtung gehend. Ansonsten eine sehr, sehr faire Partie.
Ja, das stimmt.
Da gibt es andere Partien, über die wir noch sprechen, die nicht so fair waren.
Ich weiß nicht, welche du jetzt meinst. Die waren doch eigentlich alle fair.
Aber bevor wir vielleicht zu dieser etwas unfairen Partie kommen, kommen wir zu einer spannenderen Partie, denn die ging auch im dritten Spiel ins Elfmeterschießen. Und sagen wir so, das Elfmeterschießen hat auch gut gedauert. Ich glaube, pro Team haben da 9 Schützen geschossen. Aber am Schluss zu haben halt einige Spieler nicht mehr getroffen. Ich glaube, da sind die Nerven blank gewesen. Da ist ein Elfer nach dem anderen verschossen worden. Nämlich bei der Partie Cincinnati gegen den New York City FC. Das ja, ich glaube, zur regulären Spielzeit sogar 0-0 endete und dann komplett ins Elferschießen ging, wo dann der New York City FC mit 6-5 gewonnen hat.
Das war so furchtbar, wirklich. Wie kann man, also du bist Cincinnati, du bist eigentlich durchaus ein gutes Team und du spielst zu Hause. Du spielst also vor deiner eigenen Crowd und schaffst es nicht im Elfmeterschießen, an der richtigen Stelle einfach mal das Tor zu schießen. Sie haben ja angefangen, sie hätten nur treffen müssen und dann hoffen, dass der New York City FC verschießt. Und der New York City FC hat ja nun oft genug verschossen. Das Problem ist, dass Cincinnati zuvor auch immer verschossen hatte. Und irgendwann, im gefühlt 25. Schuss, hat der New York City FC dann irgendwann getroffen gehabt. Und weil Cincinnati zuvor verschossen hatte, war das Ding dann beendet. So A, dieses Elfmeterschießen hat ewig gedauert und B, es war einfach wirklich furchtbar.
Und bei New York City FC war der deutsche Amerikaner Matt Friese im Tor, der tatsächlich auch 3 Elfer sogar gehalten hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also war gar nicht, gar nicht so schlecht. Ja, also wie gesagt, also Bucher hat dann als erstes verschossen für Cincinnati, als 4. Schütze, glaube ich. Sands trifft dann, danach trifft Cincinnati wieder, dann verschießt eben der New York City FC, dann trifft Cincinnati, trifft New York und dann ging halt das große Verschießen los. Cincinnati vergibt, New York City FC vergibt, Cincinnati vergibt, New York City FC vergibt, Cincinnati vergibt und dann trifft halt Matija Iljic den entscheidenden Treffer zum 6-5 und somit auch das Weiterkommen für den New York City FC, die jetzt in der nächsten Runde eben das New York Derby haben. Anne, hast du Bock auf die Partie?
Nee, gar nicht. Wenn die Red Bulls verlieren, ist mir das, also die Red Bulls werden verlieren, weil das ist halt Playoffs. Und die, also ich setze halt null Erwartungen an die, weil ich weiß, dass die in den Playoffs eh nichts können. Und dann gegen Cincinnati wäre es mir vollkommen egal gewesen, auch gegen Atlanta oder so. Es gibt halt 2 Teams, wo ich sage, das ist mir jetzt nicht egal. Ja, selbst Miami wäre mir scheißegal. Aber gegen, wobei die Medienberichterstattung würde ich nicht lesen wollen in der Nacht. Also gut, vielleicht Miami auch nicht. Aber ansonsten gegen DC United und New York City FC wird sie halt auch nicht in den Playoffs verlieren. Witzig ist, dass in den ersten Stunden noch gar nicht feststand, wo diese Partie stattfinden wird. Weil ja die ursprünglichen Orte, wo der New York City FC gerne kampiert, wahrscheinlich besetzt sein sollten. Man hat dann aber tatsächlich doch noch einen Timeslot im City Field gefunden, wo sie jetzt spielen können. Allerdings sind mehrere Blöcke gesperrt. Das heißt, es können erheblich weniger Zuschauer als üblich hin. Und es sind schon ziemlich viele Blöcke, wenn ich das so mitbekommen habe, gesperrt. Und die Karten für die anderen Blöcke sind dafür umso teurer gemacht worden.
Stark. Naja, Hauptsache das große Champion-Banner hat noch irgendwo Platz.
Ja, wahrscheinlich mussten sie deswegen Blöcke sperren, damit das Banner da reinpasst.
Ja, die gute alte Blockfahne.
Ah ja. Wobei, das selbst die Blockfahne ist größer.
Oh Mann. Naja. Dann gehen wir noch zu einem zweiten Elfmeterschießen in dieser Playoff-Runde. Und das fand dann eben am Sonntag statt, nämlich Orlando traf auf Charlotte. Und ich muss sagen, das war eine echt interessante Partie. Da habe ich ein bisschen was mitbekommen. Und ich muss auch wirklich, wirklich sagen, also ich dachte, Orlando kommt da easy weiter. Aber Charlotte hat da echt gut durchgekämpft, dass es ja eben am Ende ins dritte Spiel musste. Und beide Teams trennten sich 1:1 nach regulärer Spielzeit, die, glaube ich, sage und schreibe, 12 Minuten Verlängerung hatte. Denn in der 12 Minuten Verlängerung gab es eben noch einen Elfmeter für Orlando. Den Facundo Torres verschoss, aber der Nachschuss ging dann rein. Und somit hat Orlando sich in letzter Sekunde mit Ach und Krach noch fürs Elfmeterschießen sozusagen qualifiziert und durfte noch hoffen, eine Runde weiterzukommen, und haben sie es geschafft?
Ich muss erstmal sagen, wie maximal dämlich das ist, wenn du als Verteidiger so einen dummen Elfmeter verursachst. Also ich habe ja schon echt viel Dummheiten gesehen in der MLS oder generell im Fußball, aber in der Nachspielzeit, nahezu der letzten Aktion, deinem Gegenspieler am Trikot zu zupfen und dadurch einen Elfmeter zu riskieren und das Ausscheiden, ey, das sind selbst die zwei roten Karten von Houston Dynamo in der Runde gegen Seattle nicht so dämlich. Also, ich weiß nicht, was er sich dachte, ob der am Ende der Saison zu Orlando wechseln will oder gefeuert wird oder rausgeschmissen wird, weiß ich nicht, aber darfst du nicht machen als Verteidiger. Also, no excuses.
Ja, vor allem halt in der 12. Minute der Nachspielzeit oder halt 10. was
das war. Das war ja davor, der hat sich das ja eben
ja, schon 10. Minute
gesehen habe. Flanke kommt in die Mitte und er zupft ihn halt am Trikot. Ich meine, es war Junior Urso, der die Hand zu deutlich am Trikot hat, und dann siehst du halt nur von hinten, als der Ball reinzickelt, wie halt der Spieler von Orlando zu Fall gebracht wird.
War Urso nicht so ein Spieler, der schon mal irgendwie letzte Saison so ein extrem dummes Foul gemacht hat?
Weiß nicht.
Wobei Urso ist ein Ex-Spieler von Orlando, fällt mir gerade ein.
Ja.
Und der hat da, glaube ich, ziemlich lang gespielt.
Ich glaube auch.
Vielleicht, ein Schellenwetter bei Böses.
Ja,
denkt.
Vielleicht war da.
Ah, okay. Das war jetzt seine erste Saison bei Charlotte, und vielleicht hat er gedacht, gut, ich bin doch noch bei Orlando und ich muss jetzt irgendwie den Elfmeter noch rausholen.
Ja.
Vielleicht hat er das
der
gedacht.
Der ist 2020 von Brasilien nach Orlando gewechselt. Bis 23 hat er dort gekickt. Dann ist er nach Brasilien und von 19.07., schönes Datum, 23 bis zum 21.02.24 hat er noch für Orlando gekickt.
Naja, aber nicht so ungut. Du musst als Veteran, was er definitiv ist, ich meine, er ist 35, das darf dir nicht passieren. Also,
eigentlich nicht. Aber
bei der jetzt 18, 19 würde ich sagen, gut, egal, passiert, aber nicht Mitte 30.
Ich glaube, soweit ich das in Erinnerung habe, der war halt schon immer ein bisschen so ein Hitzkopf als Spieler. Und Orlando hat halt auch mit dem Feuer gespielt, als sie Schlegel in der 89. Minute ausgewechselt haben, obwohl sie...
Ja, das hat er jetzt sie gekostet.
Er hätte fürs Elfmeterschießen wichtig werden können, Leute.
Ja, nein, aber das Schlimme war, ey, du hast ihn ja noch eingewechselt. Du hast ja Junior Urso eingewechselt. Heißt, du hast ja quasi dadurch den Sieg verbaut. Muss ich jetzt einfach mal sagen.
Oder so, ja.
Oder einfach mal frech behaupten.
Aber im Elfmeterschießen dann siegte Orlando mit 5:2. Charlotte hat eben von 3 Elfmetern 2 nicht reingebracht, beziehungsweise Galese, die Krake, hat 2 Elfer gehalten von Pep Biel und von Karol Świderski. Das Tor dann am Schluss von Ashley Westwood hat dann auch nichts mehr gebracht. Orlando hat alle 4 verwandelt und ist somit eine Runde weiter. Ich würde sagen, die Teams haben sich 3 spannende Spiele geliefert, oder beziehungsweise wenn man alle 3 Spiele zusammenzählt sozusagen, war es eine spannende Partie. Orlando ist jetzt eine Runde weiter. Habe ich jetzt auch so getippt davor, von dem her passt es.
Und die müssen dann in der nächsten Runde gegen ein anderes Team ran zu einer Partie.
Welches das ist, erfahrt ihr nach der Pause.
Genau, die Partie, die wir nach der Pause besprechen. Bis gleich.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
So, wir sind wieder zurück aus der Pause. Nachdem Daniel wichtige Downloads gestartet hat, startet ein anderes Team in die Playoff-Season mit einer Überraschung. Nämlich, gut, wir haben eh alle nicht gewollt, dass dieses Team weiterkommt, aber Miami ist rausgefallen und es ist schön. Ich weiß nicht, ich find's gut. Jeder feiert es, die ganze MLS feiert es, außer Miami-Fans. Ich finde es auch lustig, wie sich viele Fangruppierungen und sogar manche Teams so unter dem Atlanta-Post bedankt haben dafür, dass sie Miami rausgekegelt haben. Finde ich wirklich schön, denn Atlanta gewinnt das Spiel überraschenderweise mit 3-2. Ich habe ehrlich gesagt nicht daran geglaubt, aber da hat dann weder ein Messi noch ein Alba noch ein Busquets irgendwas gebracht, wobei Busquets hat er nicht mal gespielt. Dann halt ein Suarez.
Auch kein Schiedsrichter.
Auch kein Schiedsrichter konnte helfen. Von dem her, ja, war es ganz schön. Die Partie war auch ein sehr starker Jamal Tiare von Atlanta beteiligt, der eben mit zwei Treffern dazu beigetragen hat, die Partie erstmal zu drehen, nachdem Miami früh mit 1-0 in Führung gegangen ist, in der 17. Ja, Tiare hat dann in der 19. und in der 21. gleich das 2-1 gemacht, sozusagen. Also waren das spannende 4 Minuten mit 3 Toren. Dann in der 65. hat natürlich Lionel Messi, wer sonst, auch noch ein Kopfballtor gemacht, was ganz witzig ist, der kleine Zwerg.
Über das Tor müssen wir auf jeden Fall noch sprechen.
Da werden wir noch sprechen, genau. Und dann hat ein weiterer Pole sein Team weitergemacht, nachdem Bogus eben den LAFC in die letzte Runde schießt, hat dann Bartosz List Atlanta zum 3-2 geköpft ebenfalls und somit in die nächste Runde gebracht. Aber die Partie hatte noch viel mehr zu bieten. Natürlich haben wir noch über 1-2 Türchen, wo wir diskutieren müssen, was wir jetzt dann auch gleich machen müssen. Aber es gab auch noch sehr strittige Situationen. und einen Brett Busan im Mittelpunkt. Aber gut, reden wir mal über das Messi-Tor, Anne.
Also, über das Tor selbst kann man jetzt nicht groß was sagen, das war jetzt nicht schlecht gemacht. Aber das, was danach passiert, das finde ich ist interessant, weil dadurch, dass es zu dem Zeitpunkt, sie schießen ja einen Ausgleich, Messi rennt also ins Tor, drängelt da Gusan so ein bisschen weg, aber alles noch okay, schnappt sich den Ball. Gusan steht so ein bisschen, also nennen wir es mal verdutzt daneben. Er macht nichts. Also er steht halt neben Messi direkt. Aber man sieht ihn jetzt nicht groß agieren. Auf einmal kommt, ich glaube, es ist Campera, der da angerannt kommt, oder? Und Gusan ins Tor schubst, also beziehungsweise ins Netz schubst, völlig unnötig. Und dann kommt noch so ein Clown an. War das Suarez oder ich weiß nicht mehr, wer es war? Und pöbelt Gusan auch aufs Übelste an. Und keiner von beiden Miami-Spielern hat dafür eine Karte gesehen, obwohl das in meinen Augen definitiv hätte eine Karte sein müssen.
Ja, also ich finde auch, dass das halt, ach, keine Ahnung, das geht halt absolut nicht. Vor allem halt, weil halt Gusan weder irgendwie provoziert, noch irgendwie versucht, den Ball für sich zu behalten, was es ja manchmal auch gibt.
Dann hätte ich es vielleicht ja auch verstanden, aber
ja,
also er geht nicht
ja
an Messi
gemacht
ran oder so, sondern er ist einfach passiv dort. Also er steht halt wirklich neben Messi, macht aber nichts, sondern er lässt Messi mit dem Ball rausgehen. Und Messi ist zu dem Zeitpunkt schon auf dem Weg nach draußen, als Gusan dann ins Netz gekickt wird.
Warte mal, ich schau gerade, wer der zweite Spieler war.
Ich muss auch mal was sagen. In dem Spiel hat er auch wieder gezeigt, hat Anne, das hatten wir ja in Folge 213 besprochen, auf was es drauf ankommt. Und Brad Gaudreau hat halt einfach wieder stark gehalten. Bei den beiden Toren konnte er nichts machen. Und den Rest hat er einfach auch wieder absolut überragend pariert. Ich habe mir auch heute, hat die MLS hochgeladen auf ihren YouTube-Channel, könnt ihr gerne auschecken. Ein 7-Minuten-Highlight-Video von Brad Gaudreau. Und es muss was heißen, wenn du halt einfach 7 Minuten zusammenkriegst mit Paraden von 3 Spielen. Also es ist wirklich ein Hammer, was der Kerl gehalten hat. Und du wüsstest nicht, ob irgendein anderer Keeper ebenfalls nur 4 Gegentore bekommt in den 3 Spielen. Ich glaube, nein.
Ja, da konnte ich mich auch im Kommentar erinnern, wo einer geschrieben hat, Miamis Verteidigung ist mehr ist poröser als Wasser.
Habe ich auch gelesen.
Den fand ich auch ganz gut. Ich habe gerade nochmal geguckt, war tatsächlich Campana. Messi holt den Ball halt raus, macht jetzt nichts groß an Gusan, da finde ich jetzt nichts schlimm. Aber Campana kommt da halt wie so ein geistig Gestörter hinten angerannt und schubst ihn weg. Das war die Rücknummer 8, habe ich gerade nachgeguckt, die trägt eben der Leonardo Campana. Und dann kommt da halt, hängt dann Gusan eben in diesem Netz drin und will sich so beschweren, dass der Schubser wollte. Und dann kommt da so ein Suarez angerannt und sagt so nach dem Sinn so, steh auf, das war doch nichts, du Schwalbenkönig, tu nicht so rum oder irgendwie sowas. Und der Schiri drückt halt dann Suarez noch weg, weil Gusan dann kurz vorm Ausrasten war.
Ja, dann kam... Absolut. Das Problem ist halt, Gusan hängt halt in diesem Netz fest und du kommst aus dem Netz ja nicht sofort wieder raus.
Ja,
aber
schwer
in dem
raus,
Moment,
ja.
In dem Moment, wo Suarez kommt und ihn da anpöbelt, siehst du nur, wie er sich spinnenartig, plötzlich gazellenartig aus diesem Netz wieder rausbewegt.
Neue Zelle.
Weil, wahrscheinlich, weil in der Sekunde so viel Adrenalin kommt und dann kann Suarez eigentlich nur noch um sein Leben laufen oder beißen. In dem Fall hat Gusan Glück, dass er nicht gebissen wird. Aber ja, das ist schon witzig. Aber in meinen Augen hätte entweder Campana oder Suarez vielleicht sogar beide eine Karte verdient. Messi nicht. Also das Verhalten von Gusan und Messi war völlig in Ordnung. Alles absolut im Rahmen. Aber also weiß ich nicht, die anderen beiden, das ist komplett daneben gewesen. Und
Campana
Suarez
muss Geld kriegen.
In meinen Augen auch. Und mindestens. Suarez ist ja auch noch mal im Spiel aufgefallen mit einer Schwalbe, die ihm aber zum Glück nicht gegeben wurde.
Ja, das kann er auch ganz gut.
Ja, zum Glück ist sie nicht gegeben worden.
Ich habe sie zwar gesehen, aber in welcher Minute waren die denn nochmal? Oder war das nicht gegen Ende auch?
Es kann sein, dass es vielleicht zum Ende war.
Ich habe nur so ein Video auf Twitter gesehen, aber da stand jetzt auch keine Minute dran. Aber ja, das ist halt... Ach, Gott sei Dank hat es halt nichts Match-Auswirkendes gehabt. Match-Auswirkendes, auch ein komisches Wort. Match-Entscheidendes.
Naja, eigentlich schon. Im Prinzip schon.
Dass Miami verloren hat.
Ja.
Wenn man es so sieht, okay. Und war hier auch noch das 3:2 von Sliss, was ich auch da noch ganz geil fand bei dem Tor. Wie hoch er zum Kopfball angesetzt hat oder wie hoch er gesprungen ist und mit was für einer Wucht er auch gegen den Ball gesprungen ist, fand ich schon ganz gut. Musste auch erstmal so machen. Ich glaube, da wäre ich als Drake Callender auch nicht an den Ball gegangen, weil sonst hätte ich keine Hände mehr gehabt. Aber gut, habt ihr noch was zu dieser Partie?
Nee, außer dass wirklich alle froh sind.
Wirklich, ich habe das angeschaut und dachte mir so nach dem 1-0, ach toll, wird nichts. Dann ist es 1-1 gefallen, so 2-1 gefallen. Dann habe ich nur die Highlights angeschaut. Und da dachte ich so, gut, da geht jetzt was. Und mit jeder Chance hatte ich so die Angst oder die Sorge, die Miami hatte, weil das war ja, Miami hatte ja, ich sage jetzt mal, bessere Chance. Dachte ich so, und dann bitte geh nicht rein. Und bei jeder Parade von Brad Gaudreau habe ich wirklich so innerlich mitgefiebert, mich so richtig gefreut, wie so ein kleines Kind, wo am Weihnachtsmorgen aufsteht. Als dann das 2-2 gefallen ist, war ich wieder enttäuscht, dachte so, toll, es ist jetzt gelaufen, jetzt machen die es. Und dann kommt in der nächsten Szene das 3-2 und Spiel vorbei. Und ich war richtig froh, ne? Wirklich. Ich glaube, an dem Tag hätte Schalke gegen Regensburg verlieren können und ich war trotzdem gut gelaunt ins Bett gegangen am Abend. Und es muss was heißen.
Aber Gusan war auch der MVP, würde ich sagen. Der hat
bis auf eine Situation fand ich überragend gehalten und Miami hat halt auch ein Dauerfeuerwerk aufs Tor gemacht, so. Von dem her, Guzan war unglaublich stark. Er hatte ein paar Momente in dieser Saison, wo man sich über sein Alter lustig gemacht hat, weil er Internet Explorer war und so, da kann ich mich auch gut erinnern. Aber in dem Spiel, oder es war wieder eins dieser Spiele, wo er halt dann doch manchmal seine Erfahrung und seine Klasse zeigen kann und wie wichtig er doch fürs Team ist.
Das Interessante bei ihm ist ja, er ist 40 Jahre alt, das muss man dazu ja auch nochmal sagen.
Ja.
Aber jetzt auch in den letzten Playoff-Spielen, wenn er einen Fehler gemacht hat, hat er ihn danach mit unfassbarer Leistung aber auch immer wieder wettgemacht. Also beispielsweise in dem einen Spiel, wo dieses wirklich blöde 1-0 da von Miami durch seinen Fehler kam, hat er sich revanchiert, indem er danach gehalten hat wie eine Krake. Und ja, das ist, muss man auch erstmal machen, dass du so einen gravierenden Fehler machst und dann, dass das dich sozusagen nicht so belastet, dass du dann nicht vernünftig weiterspielst, sondern dass du dann umso stärker nochmal weiter machen kannst und dein Team da so dermaßen in den Playoffs hältst.
Wo wir aber gerade beim Thema eines starken Hörers sind, ich muss jetzt mal reinkretschen, weil das kam gerade rein, die Info. Und zwar, die MLS hat die Keeper of the Year gerade announced. Habt ihr das gelesen?
Yes.
Okay, ich nenne euch jetzt drei Namen. Der erste Name ist Hugo Lloris, unser Lieblingsfranzose. Der zweite Name ist Christian Kalina von Charlotte. Und der dritte Name ist von der Crew Patrick Schulte. Anne, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Was glaubst du, wer hat's gewonnen?
Bestimmt Schulte, oder?
Tatsächlich hat Schulte am wenigsten Prozent. Es ist tatsächlich von Charlotte Kalina, der sowohl den Public Vote bzw. den Media Vote mit großem Abstand gewonnen hat, als auch von den Clubs. Player Vote hat er mit Schulte am wenigsten. Dafür hat Hugo Lloris am meisten, aber insgesamt hat halt Kalina mehr als verdient gewonnen.
Der ist ja auch, glaube ich, von Anfang an bei Charlotte dabei. Ich glaube, der war sogar der dritte oder vierte Transfer der Vereingeschichte. Also, ja. Ist mir jetzt nicht so ultra krass aufgefallen, aber ich glaube, er war schon relativ gut, also er hat immer gute Bewertungen gehabt bei Fantasy und so.
Von 37 Gegentore in 34 Spielen dazu.
Das ist gut.
Das ist super.
Kann ich nicht sagen. Er ist ja auch erfahren, bestimmt auch schon 32, 33, glaube ich. Von dem her, ja, bin ich fein mit. Will ich mich nicht beschweren. Mein Tipp war tatsächlich auch vor der Wahl eher bei Schulte, aber ja. Verdient hätten es alle drei, die waren alle drei nicht schlecht. Passt. Bin ich fein.
Ja, bleibt, glaube ich, nur noch MVP, aber das ist ja klar, wer MVP wird.
Ja, und den Humanity Award, ja. Den darfst du nicht vergessen. Ganz wichtig.
Was steht da zur Wahl?
Weiß ich gerade gar nicht.
Defender of the Year bleibt auch noch klar, aber das wird nie. Also ich glaube,
Spieler von den
Spieler von den Sounders gehen quasi bei der Wahl. Oder bei den Awards sind, glaube ich, die Spieler von den Sounders abwesend. Die sind, glaube ich, auf der Toilette irgendwo anders, aber die bekommen nie einen Preis.
Oh, da gab es, glaube ich, vor 2-3 Jahren mal so eine Wahl, da haben 2 oder 3 Sounders-Spieler so ein Ding gewonnen.
Hat nicht Jordan Rice auch schon so ein Ding gewonnen? Aber ja, also die sind halt die Saison über auch nicht groß aufgefallen, muss man auch dazu sagen.
Ja, aber wir können zum Beispiel einen Defender of the Year kriegen mit Jackson Regan, von daher. Also wir können schon Awards kriegen. Ich meine, ich habe auch natürlich als Fan von den Sounders, würde ich eher so einem Spieler einen Award geben, als jetzt zum Beispiel einen anderen Spieler. Aber ja, letzten Endes ist es schon hart, wenn du halt gut performst, aber du halt nur wenig Spieler stellst, die irgendeinen Award bekommen können. Und stattdessen halt irgendwelche, die halt, keine Ahnung, von den Stats her nicht ganz so gut sind. Aber ich habe schon vor Jahren angesprochen, dass ich es komisch finde, aber gut. Die MLS wird schon wissen, was sie macht.
Was ich auch interessant finde, was es davor, glaube ich, nie gab, war ja der Save of the Year, oder? Gab es den davor
Doch,
schon?
Den gab es schon
Echt?
Davor.
Echt? Boah. Okay, den hatte ich irgendwie nie irgendwie im Blickfeld. Na gut. Also dann haben wir ja alle Awards eigentlich bis auf den MVP. Was denkt ihr, wer es macht? MVP?
Ja, die MLS wird da, hat da schon jemanden.
Ich muss wirklich, also die MLS hat's schlau gemacht, weil die nicht groß irgendwie Konkurrenz anbieten. Ich meine, du hast mit Benteke den Torschützenkönig, den kannst du nicht wählen, weil die sind nicht in die Playoffs gekommen, TC.
Und der dann hat ja schon den Golden Boot gewonnen.
Dann hast du Messi und Suarez. Dann hast du, glaube ich, Hernandez von der Crew. Und dann hast du noch von, ich glaube, Cincinnati. Ja, es fällt mir gerade der Name nicht ein.
Acosta?
Nee, der war es, glaube ich, eben nicht.
Ah, dann war es Orleano, glaube ich, oder so. Der war auch echt stark.
Nee, der ist nicht mal, es ist keiner von Cincinnati, es ist von den Timbers, Evander. Und das verstehe ich halt eben nicht. Du kannst halt, Evander kannst du nicht wählen. Ich meine, die Timbers sind gerade in die Playoffs reingerutscht, tut mir leid. Du hast Benteke.
Also ich finde, da fehlt noch ganz klar ein Kansas City-Spieler.
Die sind gar nicht drinne. Und dann hast du einen Chucho Hernandez, Messi und Suarez. Suarez, glaube ich, mehr Tore gemacht als Messi, aber Messi mehr Vorlagen und so weiter. Also du hast ja nicht mal die Chance, irgendjemand anderes zu wählen, außer Messi. Wo ist denn Acosta? Und wie es dann heißen von Cincinnati, die es wirklich verdient hätten, nominiert zu werden für die Top 5. Nein, stattdessen nimmst du einen Spieler, der nicht mal in den Playoffs ist oder sich 5-0 abschlachten lässt. Das ist doch keine MVP-Leistung. Geht meinetwegen wirklich das Ding Chucho Hernandez oder Benteke? Mir egal. Ja, komm, ich gehe mit Chucho Hernandez. Ich stimme für keine Miami-Spieler, weil die haben sich nicht MVP-reif verhalten.
Das Machtwort des Daniels.
Apropos Verhalten, nach dem Spiel, nach dem Playoff-Spiel von Miami gab es ja auch eine Äußerung von Jordi Alba, der sich ein wenig darüber äußerte, dass er Playoffs unfair findet.
No.
Jetzt, nachdem Miami ausgeschieden ist. Man muss dazu aber auch sagen, dass Miami als Seed One gegen den letzten Seed gespielt hat und es nicht geschafft hat, dieses Team in 3 Spielen so zu schlagen, dass sie weiterkommen können. Und ja, für ihn ist das Format unfair. Ist halt blöd, wenn du vorher nicht guckst, in welche Liga du wechselst und dich nicht mit deren System beschäftigst und dann nicht weißt, dass sie Playoffs haben.
Und zweitens, die können froh sein, dass sie das haben, weil im zweiten Spiel bei Atlanta besser war, wäre es eigentlich in Verlängerung gegangen, weil beide Spiele 2-1, 2-1. Oder direkt Elfmeterschießen. Wenn dann Atlanta gewonnen hätte, wäre das Geschrei auch groß gewesen. Von daher, also, die sollen sich mal entspannen und sich nicht die Welt drehen, wie es ihnen gefällt.
Wobei man natürlich fairerweise auch dazu sagen muss, dass er Gusara auch gelobt hat und Atlanta auch gratuliert hat. Also so viel Fairness muss auch noch sein.
Ja, Jordi Alba ist von dem ganzen Ex-Barcelona-Inter-Miami-Clan immer noch einer der sympathischeren.
Ja, also ich fand den halt damals, also ich war jetzt kein Fan von ihm, aber ich fand, er war ein sehr starker Außenverteidiger damals in der Nationalmannschaft von Spanien und Barcelona. Und ist auch nie irgendwie negativ mit irgendwas aufgefallen, der hat seine Leistung gebracht. Der passt schon. Aber wie gesagt, die Aussage ist schon ein bisschen frech. Vor allem, er wird es nicht ändern mit dieser Aussage. Erstens das und zweitens, wie Sané schon gesagt hat, wenn du in so eine Liga wechselst, dann musst du einfach wissen, was das für ein System ist. Und wenn du keinen Bock auf so ein System hast, dann geh da auch nicht hin. Weil dann musst du damit rechnen, dass du halt auch mal Spiele verlierst dadurch. Und das ist halt absolut. Naja, was soll's. Er hat gemeckert, aus die Maus, Miami ist raus. Und somit ist auch mit Julian Kressel ein weiterer Deutscher raus. Ich überlege gerade, welche Deutsche sind noch drin. LAFC hat mit Luis Müller noch einen.
Wir haben einen deutschen Trainer, der noch drin ist.
Einen deutschen Trainer. Aber Spieler habt ihr, glaube ich, keine deutschen, gell? Grad. Nee. Und sonst, Vancouver. Nee, Vancouver schon Minnesota hat auch nichts. Nee, ich glaube tatsächlich als Spieler nur noch Luis Müller, der aber auch eher so, ich glaube, 2, 3 Kurzeinsätze erst hatte für LAFC, also keine große Rolle spielt. Und eben mit Sandro Schwarz, dem Trainer der Red Bulls. Man hat noch mit Hannes Wolf einen Österreicher bei New York City FC, der auch übrigens auf Transfermarkt.de ein spannendes Interview gegeben hat, wo er auch ein bisschen so über seinen Wechsel in die MLS und über New York und über New York City FC eben erzählt und wie es ihm da so geht und pipapo, eigentlich ganz interessant. Ja, könnt ihr ja mal reinlesen, ist ganz spannend. Aber gut, habt ihr noch was? Ach ja, genau, die Partie. Die Partie der Playoffs oder der nächsten Runde stehen da jetzt auch alle fest. Und Atlanta spielt eben gegen Orlando. Wird auf alle Fälle ganz spannend. Atlanta hat, nachdem sie eben Miami rausgeworfen hat, haben absolut verdient, das Teil zu gewinnen. So eine Aussage hätte ich vor 4 Jahren auch nicht getätigt, als Atlanta die Liga kaputt gekauft hat. Naja, was soll's. Eben das New York Derby haben wir schon angesprochen. New York City gegen die Red Bulls. Der LAFC gegen Seattle. Und dann haben wir eben, was schon davor feststand, Minnesota gegen LA Galaxy. Was denkt ihr, wer kommt weiter?
LA Galaxy wird auf Seattle treffen. Orlando, Atlanta. Oh, das wird schwierig.
Ich glaube auch, das wird sehr schwer.
Weil das ja schon wieder auch ein wenig Derby-Charakter hat. Mhm. Also die Spiele zwischen diesen beiden Teams waren immer spannend. Ich denke, Orlando macht es. Ja gut, die andere Partie habe ich vorhin schon gesagt.
Die treffen dann auf
New York.
Okay. Ich bin, glaube ich, jetzt dran, oder?
Ja.
Im Westen nichts Neues, Anne. Der LAFC trifft auf Seattle. Und
was?
Ja, genau, der LAFC, die Galaxy trifft auf Seattle.
Sagen Sie, hä? Das kann nicht
ja,
sein.
Das ist die, also, ich sag's anders, die Galaxy, die macht ein kurzes Trainingslager in Kalifornien, um es mal so zu sagen. Während tatsächlich Atlanta nach New York heißt. Schön an die Ostküste, vom Süden hoch in den Nordosten, das ist der Provinz des Landes, und trifft dort auf New York. Welches New York, das ist die Frage. Ich glaube tatsächlich, Anne, und das ist jetzt ein Hot Take, und zwar wird es ein Finale, MLS Cup Finale, in Seattle ausgetragen und spielen dann gegen die New York Red Bulls.
Ich würde es mir wünschen.
Das ist
das wäre eine witzige Partie für uns.
Ich glaube, wenn das passiert, dann müssen wir das wirklich auf Twitch oder so streamen oder irgendwie so ein was Cooles draus machen.
Wir würden einfach nach 5 Minuten gebannt werden, weil wir uns nur beleidigen würden.
Ich werde den neutralen Schiedsrichter versuchen zu spielen.
Ja, dann gehen wir beide auf den Schiri.
Ich dachte, wir kriegen den Schiedsrichter, der Miami gepfiffen hat.
Ja, das war ich. Deswegen dürfte ich auch keine gelbe Karten geben, weil ein bisschen Geld habe ich doch schon bekommen von Miami. Muss ich zugeben.
Und dein Foto mit Messi.
Psst. Muss jetzt auch nicht jeder wissen. Ah gut. Ja, ich glaube auch, die Bilanz oder die Statistik für den LAFC in Playoff von den Seattle sieht schlecht aus. Deswegen denke ich mal, Seattle macht's. Die haben es ja auch in 2 Spielen gepackt. Auf der anderen Seite wird es auch die Galaxy machen. Wobei so ein LA-Derby schon richtig geil wäre. Oh, aber ich weiß nicht. Wird eine spannende Kiste. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ins Elferbolzen geht. Und auf der anderen Seite denke ich, dass die Red Bulls weiterkommen und ich sag Atlanta, weil die gerade das Momentum haben. Auch wenn ich es mir für Orlando wünschen würde, aber Atlanta nimmt das Momentum mit. Und dann schauen wir mal.
Dem Moment, in dem Atlanta gewinnt, ist jetzt ein kleiner Hot Take, ein kleiner Fun Fact, ist das Finale vom MLS Cup im Westen.
In Seattle, das Westo.
Nein, wir können generell nur den Besten, weil die, wie heißt?
Ja gut, wenn der...
Ich glaube, die Red Bulls sind alle punktetechnisch schlechter als...
Ist ja auch, wenn der letzte Seed ins Finale, wenn der letzte Seed aus dem Osten ins Finale kommt, ist klar, dass das Finale dann im Westen ist.
Ja, aber auch wenn ihr, die Red Bulls, wenn Orlando fliegt, Orlando ist das einzige Team im Osten, was ein Heimspiel haben kann.
Das stimmt. Wobei so ein MLS-Finale im Orlando-Stadion wäre auch geil.
Beziehungsweise ist es anders. Atlanta ist das Minnesota. Wenn Minnesota ein Heimspiel hat, spielen sie gegen Atlanta. Und Atlanta ist das einzige Team, wo es möglich wäre, dass sie gegen Minnesota spielen, soweit ich jetzt weiß. Oder labere ich jetzt gerade Schwachsinn?
Hm.
Ich habe Bullshit gelabert. Ihr könnt auch in Minnesota spielen. Als wenn Minnesota ins Finale kommt, entweder gegen New York oder Atlanta. Ich nehme meine Aussage von gerade zurück. Aber ich habe nichts mehr. Ich will jetzt den LBS zocken, Vincent.
Willst du zocken?
Ich will den Landwirtschaftssimulator spielen, hallo?
Dann lassen wir mal Daniel Bauer sein und beenden diese Folge. Außer Anne hat noch was. Stimmt, wir haben noch was. Ja, die Trainerposten. Daniel, scheiß drauf, der Stein muss warten.
Philadelphia Union hat seinen langjährigen Trainer nach 10 Jahren entlassen, Jim Curtin. Ist raus, nachdem man die Saison mit ihm so gar nicht zufrieden war, offensichtlich. Und ja, das passieren würde, hat sich jetzt schon in den letzten Tagen angedeutet. Wer ihn ersetzen wird, ist aber noch nicht klar. Die interessantere Meldung ist allerdings, dass ein alter Bekannter wieder zurück ist, weshalb die Einleitung, die du vorhin gemacht hattest, dass es bei den Trainern frischen Wind gibt, eigentlich gar nicht so richtig ist, weil eigentlich ist es alter Wind, weil er war ja schon 1000 Jahre Trainer und er war zwischenzeitlich verschwunden. Und jetzt ist er wieder
alter,
da.
Alter, frischer Wind.
Naja. Ich spreche von Bruce Arena. Er ist zurück, nachdem er ja untergetaucht war und die MLS ihn eigentlich mit einer Strafe belegt hatte. Offensichtlich ist die jetzt schon fertig oder keine Ahnung, was man da jetzt wieder gemauschelt hat. Er wechselt nach Kalifornien. Und geht zu den Earthquakes, für die die Saison ja auch nicht so gut war. Schlechter werden kann es eigentlich nicht. Außer wenn er wieder verschwindet, dann wäre es auch für die Earthquakes schlecht.
Im Erdbeben geht er unter. Aber was ich mir tatsächlich, also Root Arena bei den Earthquakes, naja, schlimmer kann es für die Earthquakes eh nicht mehr werden. Mal gucken, finde ich jetzt keine gute Wahl, aber mal schauen. Was ich aber für Philly als Trainer Hot Take nehmen würde oder was ich mir eventuell vorstellen könnte, ist auch der Zusammenhang, dass Hoffenheim Matarazzo gefeuert hat. Und Matarazzo ist ja Amerikaner. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass er in die MLS geht. Würde für mich auch passen. Aber
ich glaube, in Philly wird ja eh mittlerweile Deutsch gesprochen. Wobei noch nicht so sehr wie in St. Louis, aber...
Es ist schon auch sehr deutsch. Aber ich könnte es mir halt vorstellen, weil mit Tanner hat man halt eben den deutschen Sportdirektor, der wird ein Auge drauf werfen. Es wird, die Personalie wird bestimmt besprochen. Ob man sie dann ernst nimmt, keine Ahnung. Aber die wird doch, also kannst dir nicht entgehen lassen, wer ein Top-Trainer für die MLS. Die Frage ist halt, ob ein Matarazzo in die MLS kommen würde. Die andere Frage ist halt, in der Bundesliga sehe ich den halt bei keinem. Also er war jetzt nicht schlecht. So, er ist halt dem gefeuert geworden, weil Hoffenheim einfach scheiße gewirtschaftet hat im Sommer. Aber ich sehe halt gerade auch nicht, wo er sonst in der Bundesliga einen Job bekommen sollte. Und zweite Liga ist jetzt für mich jetzt zweite Bundesliga auch nicht reizvoller als eine MLS, meiner Meinung nach. Von dem her würde ich es mir schon wünschen, wenn es dieses Angebot gäbe für ihn, dass er nach Philly geht, weil ich es einfach interessant finden würde und ich glaube, man hätte da echt einen Top-Trainer in der MLS. Aber mal schauen.
Übrigens, wir hatten in der letzten Folge ja über Herrera von Houston gesprochen, der ja mit seiner dummen roten Karte aufgefallen ist und zuvor in dem Spiel schon mal mit einer gelben Karte. Und auch für ihn gibt es jetzt eine Änderung, weil Houston so dermaßen die Schnauze voll von ihm hat, dass sie vorzeitig seinen Vertrag beendet hat.
Oh.
Und sie haben ihn rausgeschmissen und wollen ihn einfach nicht mehr wiedersehen.
Krass, also heißt, Houston hat einen DP-Slot frei.
Ja, genau.
Mal schauen, wie sie den füllen. Gut, Herrera war jetzt auch schon 34, glaube ich. Na, mal gucken.
Und
dann, ja.
Der LAFC hat noch einen Spieler abgegeben, beziehungsweise verkauft, für 1,5 Millionen Euro. Habt ihr es mitbekommen?
Nee.
Zu Bayern.
Zu Bayern?
Ja.
Wen haben die zu Bayern verkauft? Warte mal, LAFC. Wer könnte da zu Bayern wechseln?
Vielleicht nicht unbedingt ins erste Team, weil es ist ein sehr junger Spieler.
Ja, gut, das war mir fast dann klar.
Nee.
Boah, gut.
Ist nur ein Gerücht,
kennt man den,
oder?
Andere Frage. Kennt man den?
Es ist jetzt keiner der großen
Stars. Ich sehe nur hier Top-Gerücht bei Jung Dabo. Aber das ist nur ein Gerücht.
Also meine Meinung ist, dass er schon gekauft wurde, tatsächlich.
Wer Dabo?
Oder zumindest, dass man wahrscheinlich schon in der sehr heißen Phase ist, dass er wechseln wird. Ich gehe davon aus, dass er dann nicht bei Bayern 1 gleich spielen wird, weil er erst 18 ist, aber
so wie viel?
1,5 Millionen war mein Stand.
Ich glaube, die Bayern hier irgendwann bei LAFC hat den Enkeltrick gemacht.
Ja. Allgemein so Spieler, denen Verträge jetzt auslaufen, wo ja die neuen Gespräche laufen, da sind wieder interessante Namen dabei. Aber ich glaube, da müssen wir mal bei einer späteren Folge irgendwann mal vielleicht einen genauen Blick drauf werfen, welche Spieler da noch alles weg sind und wem man da vielleicht in der MLS oder im Team halten sollte, bevor man ihn freigibt. Aber gut, dann würde ich mal...
Wir müssen übrigens noch über Cincinnati, nicht über Cincinnati, über Chicago reden.
Oh, über Cincinnati? Mach mal kurz Chicago.
Die dachten sich nämlich, also ich brauche noch einen Sportdirektor. Ich meine, nachdem jetzt Craig Berhalter Director of Football oder Soccer, je nachdem, wurde und Trainer, ja, hat man ihm nicht den Job des Sportdirektors gegeben, aber wie sage ich das jetzt?
Hoffentlich Rainer.
Er hätte schon gerne auch die Initialen GB im Sportdirektor-Dasein. Deswegen haben sie mal kurzerhand einen weiteren Craig verpflichtet. Und zwar Craig Broughton als Sportdirektor. Heißt, es ist quasi die Macht bei den Cracks. Ich hoffe, die schreiben keine Tagebücher, aber das sehen wir ja dann.
Das war eine gute Anspielung.
Ich habe den mal ich sehe ja gerade hier ein Bild von ihm und wirklich, man könnte meinen, klar, Glatze, Mitte 40, Anfang 50, man könnte meinen, das waren Brüder. Also, es sieht halt, ich will nicht sagen 1:1 aus, weil das wird jetzt ein bisschen übertrieben, aber schaut mal, wie der aussieht und bitte gebt mir recht, dass, wenn ich sage, dass es Brüder sein könnten.
Warte, ich schau mal schnell, Chicago hat es bestimmt gepostet, oder?
Auf der MLS-Seite. Ist auf der Startseite.
Auf der Startseite sogar? Warte.
Okay, jetzt nicht mehr. War aber vorhin noch auf der Startseite. Einfach auf News gehen. Und dann der zweite Artikel.
Oh, lol. Haben die schon mal DNA-Test gemacht?
Das weiß ich nicht.
Weiß man da mehr?
Nee. Sind wir durch?
Ja, ich würde noch kurz eine traurige Nachricht bringen für Chicago-Fans oder MLS-Fans allgemein.
Cincinnati.
Ich war schon in Chicago-Tunnel.
Ja, ich habe auch noch
die
Info auf dem Schirm.
Aber für Chicago-Fans ist die Saison schon traurig genug. Also gehen wir nach Cincinnati. Denn Marco Angulo ist leider verstorben mit 22 Jahren. Er war in seine Heimat nach Ecuador ausgeliehen. 22-jähriger Flügelspieler, glaube ich, war es. Beim Autounfall mit einem Kumpel.
Mit
einem
Mitspieler?
Nach langem, ja, Kumpel und Mitspieler war es, glaube ich, ja. Ist er nach langem Kampf im Krankenhaus jetzt leider den Verletzungen erlegen. Tragisch, vor allem in diesem Alter. Es geht halt doch, oder es kann doch sehr schnell gehen im Leben, von dem her. Passt auf euch auf und genießt.
Vor allem sein
Leben.
Fall war ja umso tragischer. Wir hatten vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, weil sein Bruder ja einige Jahre zuvor auch schon bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist.
Ja, das Auto ist nicht das gefährlichste, ist nicht umsonst das gefährlichste Verkehrsmittel.
Passt auf euch auf und schaut nach links und rechts, wenn ihr Auto fahrt oder über die Straße geht.
Absolut. Dann war's das für die Folge. Daniel muss in den Stall, die Kühe rufen, die Traktormotoren brummen. Und somit beende ich jetzt diese Folge. Schaut gern bei uns in Social Media Kanälen vorbei, US Soccer News auf Facebook sowie Box to Box auf Twitter und MLS Supporters Germany bei Twitter und Instagram. Unser Discord ist auch unten verlinkt. Und dann hätte ich gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich glaube, die Playoffs sind die da schon vorbei. Die haben eine ziemlich lange Pause, glaube ich.
Länderspielpause.
Ja, stimmt, Länderspielpause. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es heißt, einschalten beim MLS Supporters Podcast oder so. Keine Ahnung, ich habe Abmod verlernt. Ich höre jetzt auf. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.